HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Der hessische Wald ist in Not. Hitze, Dürre und Schädlinge haben bereits einen großen Teil der Bäume zerstört. Und als wäre das nicht schon genug, viele Bäume leiden auch noch unter dem Borkenkäfer. Der ist in vielen Wäldern eine richtige Plage. Und der Hessische Waldbesitzerverband hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und Alarm geschlagen. Dem Wald müsse dringend geholfen werden. Die Waldbesitzer allein würden das nicht mehr schaffen. Aus Wiesbaden berichtet Andrea Löffler.
Der hessische Wald leidet wie noch nie, sagen die hessischen Waldbesitzer. In kurzer Zeit sei einiges zusammengekommen. Sturm Friederike im Januar 2018, dann der Hitze- und Dürresommer, die Borkenkäferplage und die erneute Trockenheit in diesem Jahr. Waldbesitzerpräsident Michael Freiherr von der Tann.
Leider müssen wir uns auf diese Wetterextreme einstellen. Wir müssen damit rechnen, wenn Niederschläge kommen, dass in der Art von Starkregen kommt, mit den entsprechenden Folgen für die Ökologie, also für den Lebensraum der Tiere und die Pflanzen. Und das wird auch Folgen für die Waldstrukturen haben, die wir haben.
Und natürlich hat das auch Folgen für die Waldbesitzer. Sie sind für die Wälder verantwortlich und dazu verpflichtet, sie zu pflegen und nachhaltig zu bewirtschaften. Gerade wüssten sie aber schlicht nicht, was sie tun sollten.
Wir versuchen, diese Schäden zu bewältigen, wissen aber eigentlich nicht, welche Baumart wir überhaupt noch anpflanzen können. Es ist nicht nur die Fichte, es ist die Buche, es ist die Kiefer, es ist der Ahorn, es ist die Esche, die alle leiden. Und wir sind hier vor Probleme gestellt, die bisher keiner zu lösen in der Lage ist.
Vor allem aber müssten die Waldbesitzer das von den Käfern befallene Holz schnell aus dem Wald bringen und wieder aufforsten. Dafür fehle aber das Geld. Denn der Holzpreis sei durch das viele Schadholz eingebrochen. Das Holz zu schlagen und aus dem Wald zu bringen, kostet derzeit mehr, als dass es einbringe. Das stellt auch die kommunalen Waldbesitzer vor ein Riesenproblem, klagt Uwe Stoiber, Bürgermeister von Lichtenfels im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Er rechnet in diesem Jahr mit einem Verlust von 200.000 Euro.
Das heißt, wir stehen absolut mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen und müssen gesellschaftspolitisch etwas für die CO2-Bilanz tun. Wir wollen und müssen vernünftig aufforsten, weil wir wollen den Wald für unsere Bevölkerung in die nächste Generation bringen. Und dazu sind wir jetzt im Moment aus eigenen Mitteln nicht mehr in der Lage.
Auch die vielen privaten Waldbesitzer kämpfen mit dem Zustand ihrer Wälder. Viele von ihnen seien nicht mehr liquide, so der Hessische Waldbesitzerverband. Hohe Kosten für die Ernte auf der einen Seite, niedriger Holzpreis auf der anderen Seite, macht unterm Strich hohe Verluste. Daher fordern die Waldbesitzer jetzt von der hessischen Landesregierung, sie zu unterstützen, wie das auch schon in Bayern und Thüringen passiere. Geschäftsführer Christian Raupach.
Wir brauchen jetzt ein Soforthilfeprogramm in der Größenordnung von 25 bis 30 Millionen, damit wir weiter im Wald Schadholz aufarbeiten können. Wir brauchen ein mehrjähriges Wiederaufforstungsprogramm von etwa 80 Millionen Euro, damit wir die Flächen, die jetzt kahl gefallen sind, wieder aufforsten können. Wir brauchen ein Wissenschaftsprogramm, damit wir die geeigneten Herkünfte und Baumarten erforschen können, die einen klimastabilen Wald hervorbringen können. Und wir brauchen vor allem eine moralische Unterstützung auch in der Bevölkerung. Denn was jetzt passiert mit dem Wald, das geht uns alle an.
Um die Dringlichkeit der Situation zu unterstreichen, habe der Hessische Waldbesitzerverband bereits im Juli an alle Landtagsabgeordneten geschrieben und um Hilfe gebeten. Vor allem brauche man nun schnell Zuschüsse, um den Borkenkäfern Herr zu werden.
Die hessischen Waldbesitzer schlagen Alarm. Hitze und Dürre machen den Bäumen zu schaffen. Und dazu gibt es auch noch eine Borkenkäferplage. Infos dazu hatte Andrea Löffler. Ja, und nicht nur der hessische Wald, sondern auch Tiere und Menschen leiden unter dem extremen Wetter in letzter Zeit. Viele deuten das auch schon als Folge des Klimawandels. So zum Beispiel die Anhänger der Fridays for Future-Bewegung. Auch diesen Freitag gingen wieder Schüler, aber auch Erwachsene auf die Straße, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Auch in Darmstadt gab es eine Demonstration. Dort forderten die Aktivisten von der Stadt, den Klimanotstand auszurufen. Das heißt, bei Entscheidungen in der Stadtpolitik soll Klimafreundlichkeit erstes Kriterium werden. HR-Reporterin Petra Demand mit den Einzelheiten.
Radikale Forderungen an einem ungewöhnlichen Ort. Der Standort war jedenfalls nicht schlecht gewählt. Auch wenn die skelettierten Tiere, in deren Mitte wir da standen, nicht alle vom Aussterben bedroht sind. Das Artensterben war da, irgendwie greifbar. Die Botschaft damit klar. Es muss was geschehen. Wir müssen auf unsere Welt besser aufpassen. Deshalb soll die Stadt Darmstadt jetzt den Klimanotstand ausrufen, fordert Friederike Frenzel von der Bürgerinitiative.
Die Resolution beinhaltet zum Beispiel ein Bewertungsinstrumentarium. Dieses Instrumentarium soll eben über jegliche Maßnahme gelegt werden, die die Stadt vorhat, um zu gucken, ist das eine klimafreundliche Maßnahme, ist das eine klimafeindliche Maßnahme oder ist die klimaneutral. Wenn sie klimafeindlich ist, darf sie so nicht durchgeführt werden, sondern es muss eine Alternative gefunden werden.
Soziale oder wirtschaftliche Kriterien sollen zwar auch bedacht werden, aber erst an zweiter Stelle. Klingt radikal, aber die Reaktionen aus der Stadtpolitik sind durchaus positiv.
Wir haben das Gefühl, wir rennen offene Türen ein. Jede Partei natürlich auch im Rahmen ihrer politischen Vorstellungen. Aber in Sachen Klimaschutz sind alle Parteien, mit denen wir gesprochen haben, wir haben auch mit fast allen Parteien gesprochen, sind sehr offen und möchten auch, dass da was vorangeht.
Wiesbaden, Marburg, Rüsselsheim und Brachttal haben den Klimanotstand bereits ausgerufen. Die Darmstädter Regierungskoalition aus CDU und Grünen ist inhaltlich auch dabei, heißt es aus der Pressestelle. Sie möchte das Paket allerdings anders nennen. Weltklima in Not, Darmstadt handelt. So soll die Darmstädter Version heißen. Weniger lähmend, mehr aktiv gestaltend. So. Der Leiter des Hessischen Landesmuseums Darmstadt jedenfalls unterstützt die Klimanotstandsinitiative und hat auch die Friday for Future Vertreter herzlich in seinem Haus empfangen. Waren da etwa die hessischen Ministerien auf unterschiedlichen Gleisen? Kultusminister Lorz droht den streikenden Schülern mit Bußgeldbescheiden. Und in Einrichtungen, die dem Ministerium für Kunst und Wissenschaft unterstellt sind, dürfen sie sogar Pressekonferenzen abhalten. Das deute allerdings keineswegs auf irgendwelche Querelen beim Land hin, beteuert Dr. Martin Faas, der Direktor des Museums.
Das ist kein Widerspruch. Das zeichnet ja ein Museum aus. Es ist, glaube ich, wirklich ein offener Ort auch für Diskussionen. Und als solches sehen wir auch diese Presseerklärung, die jungen Leuten hier die Möglichkeit gibt, bezogen auf die Sammlung und das, was wir hier ja auch in Bildung, Vermittlung und Forschung tun, einfach auch ihre Positionen zu beziehen. Was jetzt erstmal nichts mit unterschiedlichen Positionen in Ministerien zu tun hat.
In Darmstadt haben die Fridays for Future-Anhänger gefordert, den Klimanotstand auszurufen. Infos dazu hatte Petra Diemand. Auf der Straße fremde Menschen beleidigen, bedrohen oder sich darüber freuen, dass jemand tot ist. Das klingt ziemlich befremdlich. Im Internet kommt das aber gar nicht so selten vor. Das zeigt ein prominenter Fall aus Hessen, der Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Unter YouTube-Videos, in denen Lübcke zu sehen ist, finden sich hunderte Kommentare, darunter auch Hasskommentare. An diesem Beispiel hat hr-Info-Reporter Tobias Lübben ausprobiert, wie man bei YouTube gegen Hass und Hetze vorgehen kann.
Viele kennen Walter Lübckes umstrittenen Satz, wer Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft nicht teile, könne das Land ja verlassen. Noch immer finden sich Handymitschnitte dieser Äußerung auf der Online-Plattform YouTube, nebst gehässigen Kommentaren. Drei Kommentare, die nach dem Mord an Lübcke geschrieben wurden, finde ich besonders schlimm.
Selber schuld, du Bastard. Und jetzt bist du tot. Juhu.
Jetzt ist er hin.
Jeder bekommt das, was er verdient.
Ich finde die Äußerungen menschlich nicht akzeptabel. Vielleicht sind sie sogar rechtswidrig. Eine Kollegin von mir meldet die Kommentare bei YouTube mit der eigens dafür vorgesehenen Meldefunktion im Kommentarbereich. Kurz darauf schickt YouTube eine Mail. Die gemeldeten Inhalte seien entfernt worden, weil sie gegen die sogenannten Community-Richtlinien von YouTube verstießen. Und tatsächlich, die Kommentare sind von der Seite verschwunden. Das ging leichter, als wir dachten, und wir melden den nächsten Kommentar.
Gut, dass dieser Tyrann und Ausbeuter der deutschen Steuerzahler entsorgt ist. Ein Anfang ist gemacht, Hochverrat gleich Todesstrafe.
Diesmal schreibt uns YouTube, es könne kein ausreichender Anlass für eine Löschung festgestellt werden. Der Kommentar wird erstmal nicht entfernt. Wir fragen beim YouTube-Mutterkonzern Google nach den Gründen. Man könne sich zu konkreten Beispielen nicht äußern, teilt eine Sprecherin mit. Grundsätzlich gelten aber die Community-Richtlinien. Das reicht uns nicht. Wir zeigen den Kommentar dem Anwalt und Spezialist für Internetrecht Christian Solmecke.
Meines Erachtens fällt dieser Kommentar nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Er ist verachtend, beleidigend und hier würden mehrere tausend Euro Schmerzensgeld fällig werden, wenn man den Verursacher eines solchen Kommentars ausfindig macht.
Strafrechtlich relevant, laut den YouTube-Richtlinien aber in Ordnung? Wie kann das sein? Was wir nicht wussten, man kann bei YouTube Kommentare auch nach dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, melden. Das hätten wir aber auf der YouTube-Seite extra anklicken müssen. Und weil wir das nicht getan haben, musste YouTube nur nach den eigenen Richtlinien prüfen, sagt Annalena von Hodenberg, Geschäftsführerin der Ratgeberplattform HateAid.
Das sind Richtlinien, die hat sich YouTube, ein privates Unternehmen, selber gegeben. Und YouTube selber kontrolliert die auch. Da haben sie auch gar keine Handhabe. Sie können dagegen nicht klagen, sie können dagegen nicht vorgehen.
Man muss sich bei YouTube also explizit auf das NetzDG beziehen. Seit Oktober 2017 regelt dieses Gesetz den Umgang mit Hasskriminalität in sozialen Netzwerken. Es verpflichtet Plattformbetreiber zum Beispiel, offensichtlich rechtswidrige Kommentare nach einer Beschwerde innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Und das sei auch für YouTube verbindlich.
Wenn YouTube da ihrer Meinung nach nicht seinen Verpflichtungen nachkommt, dann können sie dagegen auch klagen, dann können sie dagegen vor Gericht gehen und dann verstößt YouTube auch gegen ein geltendes deutsches Gesetz und kann dafür auch belangt werden.
Auf YouTube finden sich immer noch Hasskommentare gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und es kommen immer wieder neue dazu. HR-Reporter Tobias Lübben hat uns darüber informiert. Es war ein Moment, den es im Profifußball nicht oft gibt. Im Halbfinale der Europa League verschießt Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt den entscheidenden Elfmeter. Seine Mannschaft scheidet aus und die Fans? Die trösten Hinteregger in der Fankurve und stehen trotz der Niederlage zu ihrem Verein. Die Eintracht-Anhänger waren letzte Saison eine der Konstanten, egal wie es gerade sportlich lief. Ob das diese Saison wieder so ist? Philipp Hofmeister mit einem Stimmungsbild vor dem Start der Bundesliga.
In Frankfurt ist es so, als habe es nie eine Sommerpause gegeben. Denn sie singen schon wieder. Oder noch immer. 3.000 Frankfurter in Tallinn, 4.000 Frankfurter in Vaduz. Die Ochsentour durch die Europa-League-Qualifikation, für andere Clubs ein Ärgernis, wird im Eintracht-Lager zum Erlebnis.
Also viel besser als Champions League. Gell? Solche Stadien kriegt man sonst gar nicht mit. Gell?
Eintracht Frankfurt. Fan sein im Moment, das hat eine neue Qualität, es ist einfach geil.
Auf den akustischen Schwingen des Europapokals gleitet die Eintracht Richtung Ligastart. Atmosphärisch passt es schon wieder in Frankfurt. Personell im Jahr 1 nach der Büffelherde dagegen noch nicht. Auch Trainer Adi Hütter weiß,
dass wir sicherlich anders aufgestellt sind als letztes Jahr. Wir wissen natürlich auch noch, wo wir was tun müssen. Das ist da im Sturm vorne.
Denn mit Sebastian Aller und Luka Jovic sind die beiden besten Ballermänner von Bord gegangen. 32 Ligatore gilt es irgendwie zu ersetzen. Und die Zukunft von Ante Rebic, dem letzten verbliebenen Teil des stürmenden Dreiecks von Trainer Hütter, ist weiter offen.
Am Ende des Tages möchte ich einfach eine Mannschaft zusammen haben, die wieder Spaß hat und begeisterten Fußball, attraktiven Fußball spielt.
Da hilft es, dass der erneut befürchtete große Umbruch in Frankfurt ausgeblieben ist. Mehr noch, sämtliche Leistungsträger, die bisher nur ausgeliehen waren, konnten langfristig verpflichtet werden. Sebastian Rode als Mittelfeldabräumer, Publikumsliebling Martin Hinteregger für die Abwehr. Der größte Coup aber gelang mit Nationaltorwart Kevin Trapp, der das Gesicht der Eintracht bleiben soll.
Ich freue mich riesig, dass es am Ende geklappt hat. Wir haben letztes Jahr ein super und erfolgreiches Jahr hier gehabt und das hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt in meiner Entscheidung.
Ob die Eintracht aber auch im zweiten Jahr in Folge zum akustischen und fußballerischen Hingucker der Bundesliga mutieren kann, hängt jetzt von zwei ganz entscheidenden Faktoren ab. Ob man es schafft, die Abgänge von Aller und Jovic sportlich aufzufangen und ob Frankfurt Ende des Monats erneut der Sprung in die Gruppenphase der Europa League gelingt. Denn dann wäre die Saison schon jetzt atmosphärisch gerettet. Und in Frankfurt würde man zumindest bis Weihnachten weiter singen. Immer, immer weiter.
Die Eintracht-Fans freuen sich auf den Start der Bundesliga. Ein aktuelles Stimmungsbild hatte HR-Reporter Philipp Hofmeister für uns. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.